Es ist richtig schön, dass wir gemeinsam unseren Herrn Jesus anbeten können. Es ist richtig gut, weil das ist das, wodurch er Einfluss gewinnt, wenn wir ihn anbeten. Ja, es ist wirklich schön. Wir freuen uns hier, mit euch zusammen zu sein. Wir freuen uns, dass wir den Tag gestern zusammen hatten. Wir kamen ja am Freitagabend ein bisschen später, ganz einfach wegen der Arbeit. Nicht so zeitig losgekommen sind. Und deswegen hat der Hans-Jürg am Freitagabend schon angefangen mit dem Seminar und wir haben am Samstag weitergemacht. Gestern, und wir hatten einen guten Tag. War schön. Es ist so gut, zusammen mit euch zu sein. Einfach mit Leuten zusammen zu sein, die Hunger haben nach dem, was Gott geben möchte. Die sagen, ja, Jesus, ich will das haben, was du hast. Ja, es ist gut. Lass uns mal ganz kurz zusammentragen, was gestern die Schwerpunkte waren. Und zwar von denen, die dabei waren, würde ich mal sagen. Ist das vorteilhaft? Einfach ganz kurz mal durchscannen, was waren die Schwerpunkte und seid so gut und benennt sie kurz, weil wir wollen uns dann, bevor wir mit dem Thema von heute anfangen, wollen wir gemeinsam auch in ein paar Gruppen zusammen beten einfach, ganz schlicht und einfach. Das Praktizieren miteinander, dass wir beten, dass wir in Einheit beten. Das wollen wir tun. Und deswegen wollen wir nochmal ganz kurz das Thema wiederholen, die verschiedenen Schwerpunkte. Ich hoffe, da gibt es ein paar Gedanken dazu aus der Runde.
Also der Beginn war einfach, dass das Gebet Demut bedeutet, weil ich mich vor Gott demütige, weil ich erkenne, ich brauche ihn. Deswegen. Das war so der Beginn.
Mhm. Sehr schön. Okay. Ja, lass uns das einfach so kurz und schlicht miteinander zusammentragen.
Dass wir Beziehungen brauchen mit Gott. Nicht einfach nur Gemeinschaft, sondern wirklich ein Gespräch im Miteinander.
Mhm. Gibt's mit dich mal. Wir haben gehört, dass Rauchopfer Gebet ist. Und Hände erheben gehört zum Rauchopfer. Den Herrn ehren.
Amen. Wir haben über unterschiedliche Gebetsarten gesprochen und etwas, was mich persönlich also wirklich tief berührt hat, das war die Stelle aus dem Samuel mit der Hanna, wo die Hanna ihr Herz ausschüttet. Und ich habe diese Stelle schon viele Male gelesen und als das gestern so seinen Weg nahm und der Geist Gottes da mein Herz tief angerührt hat, dieses Aussprechen, Ausweinen in Situationen, wo Gott erstmal als Erster das Gehör schenken darf. Und das hat mich sehr gesegnet.
Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich verändert weg. Ich bleibe nicht die gleiche, weil Gott in mir Neues erschafft.
Amen. Ja, und dass Gott diese Gebete, die bewegt, die bringen was in Bewegung. Wir haben in der Offenbarung gelesen, dass es das setzt Aktivität voraus oder in Gang, dass Blitzer und Donner und Erdbeben geschehen und dass in der Apostelgeschichte das wirklich auch wir nachlesen können, dass das auch tatsächlich passiert ist.
Mich hatte das, wir waren kurz online, wir wussten nicht, dass es online ist, aber wir sind dann reingegangen und haben es dann mitgehört. Und mich hatte das auch berührt gehabt, wo du das gesagt hast, dass wir da, so wie die Hanna, da einfach unser Herz ausschütten. Und das war für mich, ich war beim Spülen und es war für mich erstmal gar nicht so bewusst, aber ich hab gemerkt, dass sich da was, also so ein Seufzen da war. Und es war einfach so berührend, dass ich mein Herz, meine Papa ganz ausschütten darf. Und ja, das hat mich sehr berührt.
Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es ein Unterschied ist zwischen dem persönlichen Gebet und dem gemeinschaftlichen Gebet.
Mhm. Schön, sehr schön. Schön, dass ihr das so lebendig und aktiv dabei seid, das weiterzugeben. Gerne weiter.
Wenn ich in Sprachen bete, dann betet ja nicht mein Verstand, sondern der Geist in mir. Und dann kann Gott mir seinen Willen offenbaren und es plumpsen neue Ideen in mein Herz und in meine Gedanken.
Und wir haben nicht nur das gehört, das Wort gehört, das unser Herzen berührt hat und Offenbarung geschenkt hat, wir haben es auch erlebt in unserer Gebetsrunde, wenn jeder die Wahrheit für sich hat, dass der Geist Gottes uns führt, dann kriegt der eine den Aspekt und der andere den Aspekt. Und das ist ein harmonisches Ganzes, wie bei einem Sinfonieorchester. Ein Dirigent, der Heilige Geist, und wir als seine Instrumente.
Ich denke, was auch ein wichtiger Aspekt war, dass wir gehört haben, dass wir alle Fehler machen, dass Gott mit unseren Fehlern umgehen kann, dass wir also nicht erst mit unserem Gebet warten müssen, bis wir in Perfektion angekommen sind, wo wir nie ankommen werden, sondern dass wir einfach so zu ihm kommen dürfen.
Mir ist nochmal so wichtig geworden, bevor ich ins Gebet gehe, darauf zu achten, wo ich stehe, ob ich da erst vorher was bereinigen muss oder nicht. Und was mir auch so nochmal so bewusst wurde, ist so diese Teil, wo wir hatten, dieses unordentliche Gebet, diszipliniert zu sein, nicht einfach im Gebet reinzuplatzen mit einem anderen Gedanke, sondern wirklich auf Gottes Geist zu hören, ob es momentan dran ist oder nicht, nicht so lange zu beten und ja, einfach sich disziplinieren.
Und was wir noch als Beispiel hatten, das fangen wir jetzt nicht nochmal an vorzuführen, ist, das hat die Katrin schon richtig gesagt, wir bleiben bei einem Thema. Jemand von uns hat das mit den verschiedenen Orten von Gebet schon erzählt. Und wir bleiben eine Weile als Gemeinschaft mit unseren ganz verschiedenen Beiträgen immer bei einem Thema, beim Danken zum Beispiel oder beim Anbeten. Oder wir tun Fürbitte für eine Person. Bleiben wir auch bei dem Thema. Immer eine Zeit lang. Annegret, die leider nicht mitkommen konnte, die eigentlich mitkommen wollte, hat gesagt, es ist so ein bisschen wie der Heilige Geist über den Wassern schwebte und hat gebrütet über der Erde. So bleiben wir im Gebet miteinander eine Zeit lang bei einem Thema, bis wir merken, das Thema ist von allen seinen Seiten gebetet. Und dann gehen wir zum nächsten, wie uns der Heilige Geist leitet. Sehr schön. Das wollen wir nämlich jetzt machen. Und zwar, wir teilen das jetzt nicht direkt ein, aber dass wir so in Gruppen zusammenstehen von 3 oder 4 Leuten, das reicht. Und ihr einigt euch, okay, wir wollen gemeinsam beten, wir nehmen uns ein Thema raus. Ich gebe mal noch ein paar Anregungen zu verschiedenen Themen, die man so überlegen kann. Ja, man kann Buße tun gemeinsam, geistlichen Kampf führen, für jemanden Fürbitte tun, gemeinsam anbeten, dem Herrn danken, um etwas flehen, was euch auf dem Herzen ist, miteinander, was auch das wollen wir, das nehmen wir uns mal als Thema und wir bleiben mal nur bei dem einen Thema und bitten den Heiligen Geist, dass er uns Inspiration gibt, was wir zu dem Thema zu Jesus bringen sollen, was wir gemeinsam beten sollen. Und so formt der Herr etwas als Gemeinschaft im Gebet, was wir individuell nur einen Teil davon jeweils haben. Und was denkt ihr, was ist eine sinnvolle Zeit von der Zeitdauer her? Vielleicht 5 Minuten, ne? 10 Minuten, sagt der Kai. Ja? Wollen wir 10 Minuten, dann muss ich erstmal einigen, ne? Wenn man jetzt auch relativ oft zusammenbetet, als die gleiche Gemeinschaft, als die gleichen 3, 4 Leute oder in der Hauskirche oder so, wenn man eine Gemeinschaft ist, die verbindlich miteinander regelmäßig betet, dann braucht man manchmal sich nicht auch über das Thema abstimmen, dann merkt man gemeinsam vom Heiligen Geist, wenn es so Schritt für Schritt durchgeht, ne? Aber jetzt für heute ist es vielleicht ganz gut. Wir machen eine Absprache und dann tun wir. Gut. Das heißt, das geht jetzt los. Jesus, wir danken dir herzlich dafür, dass du wirklich uns das erleben lässt, wenn wir eins werden von deinem Geist, zusammen harmonieren, zusammenstimmen in deiner Gegenwart, dass du dann wirklich treu bist und in unserer Mitte bist, dass du dich uns offenbarst, Herr. Danke, dass du uns damit auch Lust machst auf mehr, das immer wieder zu suchen, dass wenn wir gemeinsam zu dir kommen, dass du uns das Geheimnis offenbarst, dass du durch uns betest und Gemeinschaft schaffst mit dir und auch miteinander. Danke dafür, Herr, für deine Treue. Ja, Amen. Soweit ich das weiß und überblicken kann, habt ihr doch alle miteinander die Chance, dass ihr euch miteinander treffen könnt, dass ihr einen Rahmen habt, wo ihr auch so zusammenkommen könnt und immer wieder die Inspiration im gemeinsamen Gebet erfahren könnt, ne? Und dann haben wir schon ein paar Mal gesagt, wenn es mal nicht ganz geklappt hat, das nächste Mal wieder das Ziel ansteuern. Jesus ist treu. Wir haben heute noch so zwei Sachen vor. Ein kleines Stück Lehrthema. Und dann wollen wir noch verschiedene Sachen bezeugen. Wir und vielleicht auch aus unserer Runde noch mehr, wie Gott Gebet erhört hat. Einfach um ihn damit zu ehren, um unseren Glauben gegenseitig zu stärken. Dass wir auch die Sachen, über die Sachen reden, wo er Gebet erhört hat, wo er sich offenbart hat und gehandelt hat.
Ja, es ist einfach schön mit euch hier zusammen zu sein. Nee, nur. Der Jan hat ja gestern mit uns diese Grafik erarbeitet. Ja, wenn ihr es jetzt nicht gleich erfassen könnt, fragt euer Nachbarn, was hat das damit auf sich? Und genau, das ist wichtig. Und wer nicht da war, hört euch das an von gestern. Hört euch das bitte, bitte an. Genau. Weil es Gottes Wort ist, nicht weil wir hier irgendwie toll wären. Genau, wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder etwas. Und wie ist es denn jetzt, wenn wir zusammenkommen und das bin jetzt ich, ihr hattet keine schwarze Tasse, und da ist jetzt aber irgendwie gar nichts drin oder nur ein Tropfen oder ich fühle mich jetzt gar nicht befüllt oder voll. Und das war interessant, dass wir haben zusammen gebetet und hatten einen gleichen Eindruck über was dazu noch ganz wichtig ist. Und zwar, wie baue ich denn jetzt eigentlich meine Beziehung, dass das hier fließt in den Becher vom Willen Gottes? Also wie geht denn das? Woher weiß ich denn überhaupt, dass hier das Richtige reinfließt? Ja, es fließt ja eine Menge rum. Und es gibt aber nur einen Weg zum Vater und das ist Jesus. Und da würde ich euch mal bitten, in das Wort zu gucken. Der Johannes 1. Also das Johannesevangelium, das erste Kapitel. Und dort der Vers 1 und 3. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, so rein vom Klang her, aber alles wurde durch das Wort. Und es gibt nichts, was es gibt, was nicht durch ein Wort geworden wäre. Also am Anfang steht immer das Wort. Egal ob Gutes oder Böses, ich denke, das können wir alle irgendwie aus unserem Leben bezeugen, am Anfang war immer ein Wort. Entweder ein Wort der Ermutigung oder ein Wort, was uns beschämt hat, oder ein Wort, was uns verletzt hat, oder ein Wort, was uns aufgebaut hat, oder ein Wort, was uns zurechtgewiesen hat. Am Anfang ist immer das Wort. Und wie gesegnet sind wir? Wir haben das Wort. Wir haben Gottes aufgeschriebenes Wort. Das kann jeder von uns lesen. Und das Wort Gottes ist eigentlich der Grundstock für diese Beziehung. Genau. Weil das Wort, es ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, dass uns die Wahrheit freimachen wird. Und es steht auch geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Ja, das heißt, wir leben davon. Also wir sollen es jetzt nicht essen. Jedenfalls nicht mit unserem physischen Leib, sondern mit unserem geistigen Leib. Werden wir ernährt. Ja, ich habe das in einer Kindergruppe mal so erklärt, wenn du jetzt irgendwie Sportler bist, so Fußballer oder Football, und du isst aber nichts, weil du gerade Diätmeise hast. Ja, und dann gehst du da zum Spiel und sagst so, ich kann irgendwie, ich, kann kaum hier 5 Meter rennen und dann bin ich schon fertig. Und genauso geht es auch unserem geistigen Mensch. Wenn wir nicht das Wort in uns haben, wenn wir nicht dieses Wort lesen und das heißt jetzt nicht mal unbedingt, dass ich verstehen muss, was hier drin steht. Aber wenn ich jetzt, der Axel bei uns hat es mal so schön gesagt, wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann verstehe ich jetzt auch nicht, welches Vitamin in welchem Körperteil jetzt was erzeugt. Das spielt erstmal keine Rolle. Ich muss erstmal damit übereinstimmen, das ist Gottes Wort und das ernährt meinen Geist. Umkehrschluss, wenn ich das nicht mache, ernährt es nicht meinen Geist und dann bin ich erstens nicht fähig, das zu empfangen und ich bin auch nicht fähig, zu widerstehen, weil ich einfach keine Kraft habe. Ich wollte das mal ganz kurz machen, also wichtig fürs Gebet ist einfach das Wort zu kennen, das Wort zu lieben und zu lesen. Und ich habe einfach ein paar Sachen zusammengetragen, die mir dazu wichtig waren. Es steht geschrieben über das Wort, es sagt selber, dass es uns reinigt. Ja, Reinigung im Wasserbad des Wortes. Ich weiß jetzt nicht, wo es steht. Ihr kriegt es raus. Und mich hat das so begeistert, dass wenn ich mich jetzt, wir haben ja gestern auch gehört, dass es eine gewisse Disziplin braucht, um zu beten, dass wir uns Zeit nehmen und genauso müssen wir uns auch Zeit nehmen fürs Wort und nicht aus einer Pflicht heraus. Nicht um zu sagen, Herr, ich habe heute 1. Mose bis Malachi gelesen. Was willst du noch? sondern einfach mit dem Hintergrund, ich lese das und es erzeugt was in mir und es reinigt mich. Es macht meinen Geist klar. Ich stehe vielleicht vorm Problem. Stehen immer alle vor einem Problem. Und das ist aber, hier ist die Lösung drin. Es macht mich rein, auch von falschen Gedanken, von einer falschen Sichtweise. Was ich total interessant finde, ist, dass das Wort über sich selber sagt, dass das Glauben aus dem Wort kommt. Ja, also das Glauben kommt aus der Verkündigung, steht, glaube ich. Genau. Und also der Glauben kommt auch hier draus, aus dem Lesen. Und parallel dazu, genau, hat das Wort auch die Kraft, das auszuführen, wozu es aufgeschrieben ist. Und allerdings muss es sich dann auch wieder mit Glauben verbinden. Also es ist eine runde Sache, würde ich sagen. Und das heißt, dass ich was festlegen muss für mich selber, und zwar, dass ich mit dem Wort Gottes übereinstimme. Das heißt, ich muss erstmal festlegen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Das ist die Wahrheit. Und das andere muss ich daran messen lassen. Das ist die Messlatte, an dem sich alles messen lassen muss. Dann sagt das Wort, dass wir Täter dieses Wortes sein sollen. Also das heißt, wenn ich hier was lese und ich muss mal kurz was konstruieren. Ich konstruiere. Im Wort steht, wer eine Frau nur anguckt, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen. Dann, und ich merke, wow, das ist ja irgendwie jetzt ein Problem, oder es könnte zum Problem werden. Dann ist es meine Aufgabe, hier reinzuschauen und mich danach auszurichten und aus dem Wort heraus dann, also Gottes Willen ist ja schon offenbart. Und dann muss ich dazu beten, dass ich dazu in der Lage bin, durch den geistigen Menschen. Wenn der geistige Mensch nicht ernährt ist, schaffe ich es nicht. Dann kann ich zwar immer wieder kommen und sagen, ach ja, hilf mir doch, ich habe schon wieder gesündigt. Ist gut, ist richtig, aber hier draus kommt die Kraft, dem zu widerstehen. Ich hätte jetzt auch ein anderes Beispiel nehmen können, das ist mein Lieblingsbeispiel. Fühlen sich nämlich immer meistens die Männer angesprochen. Genau, ich habe mir mal einfach hier aufgeschrieben, sei Täter des Wortes und kein Opfer deiner Umstände. Und wir hatten das ja gestern auch mit dem Asaf, der sich erst bei Gott beklagt hat und das ist schlimm und das ist schlimm und guck mal da und die Gottlosen und denen geht's gut und die haben ein neues Auto und mein Nachbar fährt schon das dritte Mal in Urlaub und bei mir tropft schon wieder der Wasserhahn und keine Ahnung. Das war einfach, das Wort hat halt auch dort die Macht, uns zu reinigen und die Kraft, uns einfach einen Blick zu schärfen auf das, was wichtig ist. Ich hatte noch hier eine Bibelstelle, die habe ich, und zwar Lukas 6, 47 oder Lukas 6, 46 und folgende. Das macht es nochmal ein bisschen drastischer. Und da steht nämlich geschrieben, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt, meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er ist ein Mensch gleich, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baut, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Und als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Genau, das ist halt auch mit, also wir können hier lesen, dass er sagt, er grub tief, also nicht, er hat so ein Fertigbauhaus einfach nur so auf irgendwo hingesetzt, sondern er hat gegraben, das hat Mühe gemacht, das hat Arbeit gemacht, das macht auch nicht immer Spaß, das kostet Überwindung und von nichts wird nichts. Die dem Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und ich kann es aus meinem eigenen Leben bezeugen, wenn man anfängt rumzuknietschen, also sich zu beschweren, dann ist man in so einer Abwärtsspirale und man kriegt irgendwie nichts hin, man hat keine Kraft zu beten, es ist irgendwie alles schwer und dann steht man in einer Gebetsgemeinschaft und fängt dann an irgendwie, weil es ja vielleicht peinlich ist, ja, dann fängt man an irgendwelches Zeug zu beten, das sind dann die Unarten. Und ja, aber wenn wir als Kinder Gottes damit anfangen, dann ist es wie bei so einem Adler. Und der hechelt sich da nicht einen ab, sondern der schraubt sich einfach nach oben. Und das ist einfach enorm wichtig zum Thema Gebet, weil ich dann auch, der Heilige Geist, der tut uns ja das Wort kund. Und er widerspricht ja nicht dem. Das heißt, wenn ich irgendwas empfange, was dem widerspricht, dann muss ich mal kurz nachdenken. Ich denke, da kennt ihr alle Beispiele.
Dankeschön. Sehr gut. Du hast noch was vergessen, was du vorhin gesagt hast, was du erzählen willst. Dass das Wort uns hilft, Seele und Geist zu unterscheiden. Nee, aber ich hab das jetzt, das kann ich nicht als meine Idee verkaufen. Das war ja deine. Ja, aber dass wir unterscheiden können, ist da unser Gebetsimpuls, ist das was, was unserer Seele entspringt? Oder ist das was, was in Übereinstimmung mit Gottes geistlicher Meinung ist? Das kommt auch dadurch, dass wir viel Wort Gottes in uns haben als Quelle von Offenbarung. Genau. Wir hatten gestern relativ häufig Beispiele davon, wo es steht, wir beten im Namen Jesu. Alles, was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, sagt Jesus. Und es ist in fast allen Verheißungen für Gebet, steht immer irgendwie, dass wir zum einen eins sind, dass wir zu dieser Harmonie oder Sinfonie geworden sind, eins als eine Voraussetzung und als eine andere, dass wir das im Namen Jesu tun. Und der Kai hat es gerade gelesen, Johannes 1, da steht, am Anfang war das Wort und der nächste Satz ist, und das Wort war bei Gott. Und dann in Offenbarung, im Kapitel 9, da steht, lese ich mal kurz, Vers 11 bis 13, ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und es ist in Gottes Wort offenbart, dass Jesus als der Sohn Gottes und das Wort Gottes ist ein und dasselbe. Wo in Johannes im Kapitel 1 steht, und das Wort war bei Gott. Jetzt könnte man auch das Wort austauschen mit der Sohn Gottes, Jesus Christus, war bei Gott. Dann steht ein Stück später, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, Jesus kam als Mensch auf die Erde. Und damit sehen wir, dass diese gedruckten Buchstaben vom Geist her Jesus repräsentieren. Obwohl wir das auf ganz normalem Papier und gedruckten Buchstaben lesen, ist der Inhalt dessen, was wir lesen, Jesus selbst. Sein Name heißt das Wort Gottes. Und wenn wir dann im Namen Jesu beten, heißt das, wir beten im Sinne des Wortes Gottes, in Übereinstimmung mit dem, was hier geschrieben ist. Im Namen Jesu ist nicht eine Formel, ich sage das auch, wir beten im Namen Jesu oder wir verkünden im Namen Jesu, das ist auch richtig, wenn wir auch Proklamationen machen oder im geistlichen Kampf etwas festlegen. Das ist richtig, dass wir das auch so mit unseren Worten tun. Aber es hat auch noch eine zweite Ebene und die heißt, wir beten mit dem Wort. Im Namen Jesu heißt es, beten heißt auch im Sinne des Wortes beten. Offenbarung 19, entschuldigt bitte. Oh, hab ich. Ja. Also Offenbarung 19, das stimmt nicht 9, ein Quatsch. Offenbarung 19 steht das, was ich vorgelesen habe. Und im Vers 13 steht, und sein Name heißt das Wort Gottes. Ich finde das sehr faszinierend und wir werden nachher ein paar Zeugnisse geben, wo wir das auch erlebt haben, was das auch im Gebet von einer Autorität hat, wenn wir das, eine Offenbarung über Gottes Wort zu dieser Situation haben. Und dazu wollen wir uns ein Beispiel anschauen aus der Apostelgeschichte. Das hatten wir gestern schon mal kurz in einem anderen Zusammenhang. Apostelgeschichte im Kapitel 4. Die Vorgeschichte war, dass Petrus und Johannes verhört worden sind und ihnen wurde unter Androhung von Strafe verboten, in dem Namen von Jesus weiterzureden. Nicht, dass etwa noch mehr Leute geheilt werden. Sie hatten ja zuvor, hat Gott durch sie jemand geheilt. Und sie haben sich verantwortet vor dem Hohen Rat, vor der religiösen Leitung der Stadt und des Landes. Und ihnen wurde verboten, im Namen Jesu auch nur irgendetwas zu sagen oder zu lehren. Und sie kamen zurück, im Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, also diese Gemeinschaft, die Gemeinde, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, O Herr, sieh bitte unsere Notlage an. Es ist auch noch verboten worden, in deinem Namen zu reden. Lass bitte niemanden merken, dass wir zu dir gehören. Halte uns im Verborgenen, schütze uns, bewahre uns bitte. So ist ja relativ schnell, ist man ja auf so einer Idee, in dieser Weise zu beten, in so einer knackigen Situation. Menschen, die durch die Gott geheilt wurde, denen wurde verboten, im Namen Jesu zu reden. Und damals wusste man schon, dass eine Gerichtsbarkeit sich durchsetzt, dass man dann nicht viele Ausreden vorbringen kann, wenn man ein Urteil hat. Da war Geiselstrafe mit Peitsche und Knochenstücken drin. Stand als Drohung. Das waren auch keine leeren Worte, die sie da von sich gegeben haben. Das wussten auch die Leute. Aber sie haben etwas völlig anderes gebetet. In Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig, wirklich vom Geist gewirkter Einheit, ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und da haben sie das Wort Gottes zitiert. Sie haben aus Offenbarung von Gottes Wort heraus gebetet. Das steht nämlich sehr häufig im Jesaja, im Prophet Jesaja. Und da schlagen wir mal Jesaja Kapitel 37 auf, Vers 16 bis 20. Da betete Hiskia dieses Gebet. Herr der Herrscharen, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein, für alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde geschaffen. Es gibt noch mehr solche Aussagen, solche Proklamationen im Jesaja. Und diese Gemeinde, damals in der Apostelgeschichte, haben exakt diesen Inhalt aus dem damals bekannten Wort Gottes zitiert. Sie hatten Offenbarung aus diesen Schriften. Sie waren damit vertraut. Sie haben gepriesen. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Das ist aber auch überhaupt eine vom Heiligen Geist offenbarte Wahrheit, wie wir, was unsere erste Reaktion in einer Notlage ist. Wir stellen fest, wer Gott ist. Deswegen ist es auch gut, bevor wir in einem geistlichen Kampf irgendeine Aktion tun, dass wir den Herrn anbeten, dass wir gefüllt davon sind, wer ist Gott? Und das haben sie zuallererst gebetet und auch damit in die unsichtbare Welt hineingestellt. Aber sie hatten Offenbarung darüber, was ist jetzt dran. Und sie haben zuallererst reagiert, wer ist Gott? Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und das ist immer und immer wieder, hilft uns das, bevor wir in Fürbitte gehen, bevor wir Anliegen vor Gott bringen, dass wir zuerst erstmal feststellen, wer ist Gott? Und darüber auch, davon auch genährt sind. Und dann geht es ganz interessant weiter. Im Vers 25, da steht, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast. Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und das ist auch ein Zitat aus dem Psalmen, und zwar aus dem Psalm 2. Lass uns das nochmal aufschlagen. Psalm 2, da steht wörtlich, warum toben die Nationen und singen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das kannten sie auch. Sie waren also vertraut mit diesen Psalmen und mit den Propheten. Und sie hatten Offenbarung vom Heiligen Geist, was ist jetzt das Wort aus dem schon bereits offenbarten Wort für diese Situation. Sie haben dann gebetet, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann geht es weiter, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also sie hatten totalen Klarblick über den Zusammenhang, was damals als Prophetie von Gott gegeben wurde und ihrer Situation im aktuellen Moment. Und aus dieser Offenbarung heraus haben sie gebetet. Und dann ziehen sie eine Schlussfolgerung im Gebet, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie haben darum gebetet, dass all das geschieht, worauf die Strafe angedroht war, dass sie in dem Namen Jesus reden und dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Gerade die Heilung von diesem Lahmgeborenen war ja überhaupt der Anlass für das Verbot. Und sie haben gesagt, genau das wollen wir, dass du das tust, weil wir wissen, dass das in deinem Wort vorhergesagt ist, dass sich die Völker gegen den Namen von Jesus versammeln. Wir wissen, du bist der Herrscher, du hast alles geschaffen. Und aus dem Glauben, der aus diesem Wort gekommen ist, heraus haben sie gebetet. Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und dann, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und das ist ein Beispiel davon, wie es viele andere Beispiele auch gibt, dass das Wort Gottes die Grundlage für vollmächtiges Gebet ist. Und das Wort Gottes, wie das der Kai gesagt hat, auch die Inspiration für das ist, was wir beten, was aus unserem Becher rauskommt. Und auch der Prüfstein, ist es aus meiner Seele geboren oder ist es geistlich? Deswegen auch von mir, wir brauchen das Wort in uns, weil das Wort in uns, es steht ja vom Heiligen Geist, er wird uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Und der Heilige Geist braucht in uns einen Vorrat an Worten, aus denen er schöpfen kann. Und mir geht es echt so, dass wir Worte, die ich mal gelesen habe, echt nicht bewusst sind. Und dann kommt mir so eine Formulierung in den Sinn beim Beten, wo ich denke, sollte das in der Bibel stehen, dann fange ich an, in der Konkordanz zu gucken. Und dann tatsächlich, es steht drin. Der Heilige Geist hat mich an was erinnert, was ich im Bewusstsein längst vergessen habe, was ich aber irgendwann mal drin hatte. Und ich denke, das können wir alle so bestätigen, dass das so ist. Und das ist sehr, sehr kostbar. Und dass wir diesen Vorrat ständig nähren, das ist nötig, dass das Wort Gottes im Gebet das Fundament ist und die Ausrichtung und der Kompass auch, in welcher Art wir beten. Und so konnten sie damals eben, als sie diese Drohung gehört haben, völlig anders reagieren, als man normal menschlich, fleischlich reagieren würde. Das ist ein Beispiel davon, wie das Wort Gottes im Gebet angewandt Kraft hat. Jo, jetzt wollen wir gerne mal noch ein paar Beispiele weitergeben, wo wir das auch persönlich erlebt haben, wie das Wort Gottes Kraft hat, in einer Situation Richtung im Gebet zu geben. Überhaupt über Gebetserhörungen, aber speziell über das Wort Gottes. Einfach, dass wir uns das auch zusammentragen, dass wir den Herrn ehren und uns gegenseitig im Glauben und ermutigen und stärken. Also vom Lehrthema sind wir heute durch mit dem Gesamten. Der letzte Abschnitt war, das Wort Gottes ist die Quelle vom Heiligen Geist geleitetes Gebet, ist die Richtung, ist der Kompass, in welchem Charakter wir beten, ist die Quelle für Glauben im Gebet, ist die Quelle für Einsicht in Situationen. Und eine Situation, die für uns als Gemeinde sehr markant war, war im Jahr 2009. Wir hatten seit 2003 Gemeinderäume mieten können. Zu dieser Zeit waren die größer, als wir sie gebraucht hätten, aber wir sind langsam da hineingewachsen. Und 2009 stand eine wiederholte Zwangsversteigerung von diesem Objekt an. Und es waren tatsächlich Bieter am Horizont, die mitbieten wollten. Bis dato waren Zwangsversteigerungen immer erfolglos verlaufen, weil niemand das haben wollte. Dann standen Bieter auf, die das haben wollten, und wir hatten gebetet und hatten den Eindruck, wir sollten auch bieten. Und haben gebetet und uns vorbereitet auf ein Gebot, dieses Gelände und Gebäude zu erwerben. Und kurz am Tag vor der Versteigerung, es hat eine längere Vorgeschichte, wir wollten Räume dazu mieten und der Altbesitzer hat es aber verhindert. Und da wurden linke Dinger gedreht, um uns da rauszuhalten. Und wir haben gemerkt, hier beginnt etwas in Gang zu kommen, wo gegen uns Widerstand aufsteht, über die Gebäude. So. Und dann, als diese Versteigerung gescheitert war, bei der wir mitbieten wollten, die scheiterte deswegen, weil gegen uns ein Gerichtsverfahren eröffnet wurde, kurz vor der Versteigerung, und deswegen das Amtsgericht gesagt hat, wenn hier ein laufendes Verfahren ist, muss die Versteigerung abgesagt werden. Das war Dezember 2009. Der Zusammenhang ist nicht ganz so wichtig, aber wir haben den Herrn gesucht und haben gebetet, wie willst du, dass wir beten? Und haben gesagt, Herr, wie gesagt, denn wir hatten da so ein Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Nachdem die erste Versteigerung gecancelt wurde, wussten wir, okay, wir müssen darauf warten, dass Gott eingreift und für uns kämpft, und wir gehen erstmal weiter, konzentrieren uns auf Jesus und lassen das Thema in seiner Hand, wie das weitergeht. Noch waren wir noch zur Miete, obwohl es da stark eingeschränkt wurden, durften unsere Toiletten nicht mehr nutzen und verschiedene andere Sachen. Und wir hatten dann eine Gebetsrunde, ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen das war, aber dort war was ganz Markantes geschehen. Das war äußerlich unspektakulär. Wir haben einfach zusammen gebetet, haben Gott gesucht, haben unser Anliegen vor Gott ausgebreitet. Und jemand aus der Runde hat aus dem Psalm 37 den Vers 10 gelesen. Das will ich euch mal kurz vorlesen. Der ganze Psalm dreht sich darum, dass wir uns nicht über die entrüsten sollen, die Gott nicht lieben. Da steht zum Beispiel ab Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Und das haben wir eben wirklich tatsächlich wörtlich auch in dieser Form erlebt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Und dann Vers 10. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr da. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Und wir haben immer wieder, und als jemand diesen Psalm unter uns vorlas, wussten mehrere im Raum, das ist das Wort, genau für uns. Ja, wir haben auch versucht, Abstand davon zu nehmen. Ja, unbedingt muss das Land uns gehören. Nein, muss es nicht. Besitz hat auch einen Haufen Menge Arbeit nach sich, was eine Gemeinde viel beschäftigen kann. Wir waren da auch relativ distanziert. Wir müssen das nicht unbedingt haben. Wir wollten uns eigentlich nur mietmäßig erweitern. Und wir haben gesagt, das gesamte Gelände und die Gebäude ist viel zu groß, macht uns viel zu viel Arbeit. Aber irgendwie hatte Gott schon das vor, dass das anders läuft. Also am Ende das auch besitzen und verwalten und verwenden. Aber zu dieser Zeit tobte da ein Kampf drum, und es diese Leute, die gebraucht wurden, um das zu verhindern, die hatten definitiv zu dieser Zeit, waren die oben. Deren Weg war zu dieser Zeit gelungen. Und es sah auch nicht so aus, als hätten wir irgendwas dagegen zu setzen. Und wir haben dann in vielen Gebetszeiten immer wieder diesen Psalm gebetet und haben gesagt, okay Herr, dein Wort sagt, noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr da und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Und auch natürlich für unser Herz, lass ab vom Zorn, reg dich nicht auf, vertrau auf den Herrn. Und dieser Psalm war total in vielen Details. Vers 3, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also viele wunderbare, tiefe Facetten von diesem Psalm haben uns da bewegt, uns durchtrunken und wir haben es immer wieder gebetet. Und 2010 hat Gott dafür gesorgt, dass die Summe, die wir miteinander erarbeitet haben, Gott gefragt haben, aufbringen konnten, wo wir gesagt haben, das geben wir bei einer Versteigerung als höchstes Gebot. Wenn da jemand auch nur 1 Euro drüber bietet, wissen wir, das war nicht von dir, du hast es uns nicht gegeben. Gibt's das für die Summe, wissen wir, es war von dir. Und es war kurz vor knapp und Gott hat aber dafür gesorgt, dass das letzte Gebot von Frank und Axel, die haben das ausgesprochen, dass das nicht nochmal überboten wurde, weil jemand wollte da auch, hat er richtig mit Druck gemacht in der Verhandlung, richtig hoch mitgeboten. Und dann fiel der Hammer und das Gelände fiel an den Herrn. Und Gott hat sein Wort wahr gemacht. Und jetzt ist es so, die Altbesitzer, die auch für diese ganzen Bankrott von dieser Sache verantwortlich waren, haben das Gelände, auch ihr Wohnhaus dort verlassen. Die Frau wohnte noch eine ganze Weile dort und hat noch verschiedenen Ärger über Gericht gemacht. Inzwischen wohnt von den beiden niemand mehr dort. Und derjenige, der Altbesitzer, hat nicht mal mehr seinen Namen. Es taucht auch sein Name nicht mehr auf. Der hat irgendwie eine andere Frau geheiratet, hat einen anderen Namen angenommen. Wir wissen nicht mehr, wo er wohnt. Er ist mit seinem Geschäft mehrmals umgezogen. Die Spur hat sich verloren. Und nicht, dass wir dem das gegönnt haben, dass es ihm so schlecht geht. Aber wir sind voller Ehrfurcht, wie das Wort sich sogar in diesem Detail erfüllt hat. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Es ist echt Tatsache, für ihn sehr schmerzlich, ich weiß nicht, ob er das registriert, aber selbst den Namen gibt es nicht mehr. Und das erfüllt uns mit Ehrfurcht und das ist ein Beispiel, wir haben echt auch nicht gesagt, man kann auch manchmal sagen, okay, ja, unbedingt, wir müssen das Land für den Herrn einnehmen, wie Josua. Nicht so, nicht sofort aus unserer Seele und unserem Verstand, aber wenn der Herr aus seinem Wort eine Offenbarung gibt über eine Situation und wir beten dieses Wort, ist es eine Macht, dem nichts und niemand widerstehen kann. Wie damals, als die Städte erbebt hat, als die gebetet haben mit dem Wort Gottes und das echte Zeugnis, was wir zur Ehre von Jesus geben kann, wie sein Wort in uns gewirkt hat, wie wir es immer wieder gebetet haben, auch eine ganze Zeit lang, wo da nichts davon zu sehen war. Wir wussten aber, das ist das Wort. Und wenn man einmal weiß, Gott hat ein Wort zu einer Situation gegeben, dann hast du Glauben, den du dir nicht irgendwie aufpumpen musst. Dann ist der Glaube da, weil du sagst, das ist das Wort von Gott für diese Situation. Und dann hast du am Endeffekt auch eine Ruhe, wo du sagst, okay, es steht schon geschrieben, was passiert. Okay, ich sehe es noch nicht, macht nichts. Es steht schon aufgeschrieben. Und dazu braucht es, glaube ich, auch eine Gemeinschaft. Weil es braucht diese gegenseitige Bestätigung, dass es mehrere Leute vom Heiligen Geist empfangen haben, bevor man sich auf ein Wort so verlassen kann, dass man sagen kann, das ist das Wort. Da kannst du erzählen, was du willst. Das Wort ist klar für diese Sache. Wenn man das versucht, wie soll ich denn sagen, seinen eigenen Wunsch damit zu untermauern, dann kann einem das leichter passieren, wenn man das alleine tut, als wenn man in einer Gemeinschaft ist, wo jeder auch ganz ehrlich sagt, was er denkt und sagt, du, ich denke, das ist nicht so. Ich habe dann ein völlig anderes Gefühl. Dann sagt man, okay, müssen wir mal abwarten. Mal sehen, was Gott herausarbeitet. Aber wenn so ein Moment ist, wo eine Gemeinschaft was von Gott empfängt und ohne dass es jemand erklären muss, wissen alle, das ist es. Dann ist das echt eine Offenbarung von Gott, die hat so eine Kraft. Da kann man uns drauf verlassen. Da kann man sich reinlegen. Okay, also das eins der Zeugnisse von erhörtem Gebet, besonders im Zusammenhang mit einem offenbarten Wort Gottes für eine spezielle Situation. Ja, wollen wir noch ein paar mehr Gebetserhörungen zusammentragen, wo Gott Gebet erhört hat? Oder wo der Heilige Geist Worte gebraucht hat? Christoph, komm mal kurz. Erzähl mal das.
Ja, wir hatten auch mal eine Situation gehabt. Also ich habe noch eine Frau und zwei Kinder. Ein Mädchen, das ist 4 und ein Junge, der ist 6 Jahre alt. Und wir haben auch Menschen kennengelernt, die zu Freunden geworden sind und die hatten schon, sag ich mal, so ein bisschen an Gott geglaubt und haben irgendwie vertraut auf Gott und wussten aber ganz viele Dinge nicht. Und die sind neu in unsere Stadt gekommen und wir haben die halt kennengelernt und haben sie dann mit eingeladen, zu uns in die Gemeinde zu kommen und sind dann auch mitgekommen und es ist einfach eine gute Beziehung entstanden. Und dann war das aber auch so, dass da, ich sage jetzt einfach mal, höhere weltliche Instanzen mit dafür verantwortlich waren, ob die überhaupt bei uns weiter in der Stadt mitbleiben konnten oder nicht. Und ja, und wir haben uns auch zusammengesetzt als Familie, einfach so abends, und haben halt zusammen gebetet, gemeinsam. Und dann hatte ich auch den Gedanke, ja, in dieser Sache geht es letzten Endes eigentlich, ob die Leute weiter wachsen dürfen im Glauben oder ob sie jetzt irgendwie weggeschickt werden. Und ich hatte auch so den Gedanke, ja, da passt genau die Stelle von der Apostelgeschichte, was wir eben auch vorhin vorgelesen hatten. Und ich hatte so den Eindruck, ja, ist gut, wenn ich das proklamiere, vorlese, als Proklamation. Dann habe ich das gemacht und ja, die Stelle vorgelesen. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf, die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes. Nächstes Jesus. So, ja, wisst ihr vielleicht, wie die Stelle weitergeht, und hat aber irgendwie das Gefühl, ich lese es nur bis hierhin, ich lese es nicht weiter. Und dann haben wir kurz noch, ja, waren wir so ein bisschen in Anbetung gewesen, und da hat dann mein Sohn gesagt, dass er ein Bild gesehen hat im Geist, nämlich, dass hier überall die Erde gebebt hat, und dann hat er gesagt, dass er, weiß ich nicht genau, entweder hat Jesus oder einen Engel gesehen und dann haben wir alle geleuchtet. Ja, und das hat mich richtig tief voll Ehrfurcht erfüllt und ich habe dann zitternd den Rest vorgelesen von diesem Vers. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und ja, da ist mir bewusst geworden, dass wenn wir in der richtigen Situation Gottes Wort proklamieren, dass selbst wenn wir das im Physischen nicht sofort merken, im Geist schon genau diese Dinge geschehen und passieren, dass Gottes Wort immer das ausführt, ja, wozu er es gesandt hat. Ja, also das eine. Und ich habe noch eins, was auch ein persönliches war. Das wollte ich noch mit erzählen, weil es gut dazu passt. Mal gucken, ob ich jetzt die Stelle finde. Genau. Und zwar war eine Sache gewesen, wo ich immer wieder ein Problem mit einer bestimmten Sünde hatte und bin dort immer wieder reingefallen. Und das hat mich aber geärgert und ich hatte viele Jahre damit immer wieder gekämpft und auch immer wieder Gott um Vergebung gebeten und ja, habe ihn einfach ja, gebeten, mir zu helfen, Kraft zu geben und gegen Dämonen gebetet und alles Mögliche und bin aber halt auch immer wieder gefallen in dieser Sache. Und es war auch mal dann ein Tag gewesen, wo ich in dieser Sache gefallen war und ich war so richtig verzweifelt und habe gesagt, Herr, bitte, ich brauche jetzt mal eine Ermutigung, ich brauche jetzt mal ein Wort von dir. Und habe ich was gemacht, würde ich vielleicht nicht gleich jetzt jedem empfehlen, aber ich habe es so gemacht, habe gesagt, Herr, ich will jetzt die Bibel aufschlagen und dann will ich sofort brauche ich eine Antwort von dir irgendwie. Einfach aus einer Verzweiflung raus. Und ja, Gott war so lieb gewesen und ich habe meine Bibel genommen, habe aufgeschlagen und der erste Vers, den ich gesehen habe, war: Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das war in dem Moment wirklich was, was mich ganz stark ermutigt hat. Es war noch nicht der Moment, wo ich denn frei war, aber da wusste ich, ja, Gott ist, stellt sich zu mir. Er sieht mein Problem und er wird den Ausweg schaffen. Und ja, letzten Endes hat er es auch gemacht.
Also wir haben es überlegt, es gibt ja noch viele, viele Dinge zu berichten, wie Gott Gebet erhört hat. Aber es wäre echt super, wenn wir noch ein paar mehr Sachen zusammentragen können, wo uns Gott speziell ein Wort gegeben hat, anhand dessen wir gebetet haben und die Situation hat sich verändert. Sollen wir nur in dem einen Segment berichten, dass wir die Zeit dafür nutzen und sagen, ich habe ein Wort von Gott bekommen, das habe ich gebetet und das, oder wir als Gemeinschaft haben ein Wort bekommen und das hat sich auch verwirklicht, dass wir uns damit ermutigen. Und das, bitte, wer da jetzt sagt, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht und während ihr das erzählt habt mit dem Wort Gottes, das hat mich an das Wort erinnert und an den Ausgang. Das wäre echt klasse.
Ja, es sind schon viele Jahre her. Mein Mann hat bei der Firma Obel gearbeitet und das war eine Zeit, da wurden viele entlassen. Und mein Mann musste erleben, wie viele Kollegen ins Büro gerufen wurden und teils weinend rauskamen. Und das hat er alles mit nach Hause gebracht. Und ich habe dann auch die Angst so aufgenommen, bin dann zu Gott und habe gebetet und gebetet. Und um es kurz zu machen, irgendwann habe ich die Stelle gekriegt. Und wenn Hunderte zur einen Seite fallen und Zehntausende zur anderen, er wird stehen bleiben. Und das habe ich meinem Mann immer wieder gesagt. Und es sind viele Kollegen, wo gehen mussten. Und er war bis zum Schluss, bevor er in Rente gegangen ist, noch da.
Ja, danke Jesus. Gibt es noch etwas, wo jemand ganz speziell auch anhand von einem Wort gebetet hat, Offenbarung hatte über eine Situation aus dem Wort und dementsprechend gebetet hat?
Danke. Ich habe die Stelle jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber sie ist. Es geht um Folgendes. Das Wort sagt, oder Paulus schreibt, niemand, der dem Herrn nicht gehört, kann sagen, Jesus, du bist Herr. Und das liest sich sehr einfach und denkt, naja, gut, im Grunde ist ja nur eine Aussprache. Ich brauche nur zu sagen, Jesus Herr, sagt ja noch nicht sauber, wo ich hier mit meinem Herzen dazu stehe. Und dann bin ich aber in eine Situation gekommen, das liegt eine Weile schon zurück, und habe mich mit jemandem unterhalten und hatte den Eindruck, dass derjenige dem Herrn nicht gehört. Und war aber auch nicht so, dass ich sagen konnte, ich kann es da und daran festmachen. Und in dem Moment wurde ich an diese Stelle in der Bibel erinnert und habe gesagt, jetzt probierst du es mal. Und habe demjenigen gesagt, die Frage gestellt, wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und das Interessante war, dass in diesem Gespräch, ich weiß nicht, 537 Versionen von Beschreibungen von Jesus Christus kamen. Aber nicht ein einziges Mal die Aussage, Jesus Christus ist Herr. In irgendeiner auch wie auch immer formulierten Form. Und da habe ich verstanden, dass Paulus das nicht nur so hingeschrieben hat, sondern gesagt hat, das Wort hat Macht und das Wort offenbart. Und das war eine Offenbarung in dem Moment. Und es war auch so, dass derjenige dem Herrn nicht gehörte. Also das Wort können wir auch wirklich in diesem Sinne als Waffe einstellen und zweischneidig. Ne?
Ich brauche meine Bibel dazu, weil ich den Vers nicht ganz auswendig kann. Teen Street vor einigen Jahren, wir hatten das Morgengebet. Ihr kennt Teen Street von Zwinger, ihr wisst, was es ist, Jugendkongress. Da gibt es Gruppen von Jugendlichen, die werden von einem Coach betreut. Sind 6 bis 7 Kinder und ein Coach. Und ich hatte in einem Morgengebet hatte ich einen Coach aus der Schweiz, der war kurz vorm Nachhausefahren. Der sagte, ich habe 3, die sind hier von den Eltern geschickt worden, die haben 0 Bock, die sabotieren alles, was ich mache. Ich weiß nicht mehr, ich schmeiß mich hier rein und ich bin ausgebrannt, ich bin platt. Dann haben wir gebetet für den und wir bekamen Jesaja 41, 9, 10, 11. Da heißt es, du, den ich ergriffen habe von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das haben wir dem zugesprochen. Der ging sehr gestärkt weg. Dann habe ich ihn 3 Tage überhaupt nicht mehr gesehen. Und am letzten Abend, da war Gebetszeit und wir standen in unserer Ecke, da schoss er auf mich zu und sagte, ich muss ein Zeugnis geben. Der Geist in seiner Gruppe hat sich komplett umgeändert. Und von denen 3, die so rebelliert haben, haben 2 in diesen 3 Tagen ihr Leben Jesus gegeben.
Will es nicht länger machen als notwendig, aber ich will euch einfach auch noch was mitteilen. Weil manchmal kriegt man auch ein Wort und das hat Kraft und es hat Autorität und es passiert aber nicht sofort was, sondern es ist was, Jan hat es vorhin gesagt, von der Annegret, die gesagt hat, dass der am Anfang betete, nein, der betete nicht, der Geist, der brütete über den Wassern und manchmal muss man was ausbrüten. Und gerade als ihr Männer, als Ehemänner und Väter, seid da enorm herausgerufen zu beten und das einfach zu tun, das Wort zu lesen und zu beten und das Wort zu lesen, auch alleine, weil sonst können wir nicht im Reich Gottes bestehen als Könige und Priester, das ist enorm wichtig. Und als Zeugnis von mir, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 11 und wo der in die 2. Klasse gekommen ist, es war in der 1. Klasse schon so, dass er in der Schule nicht mitgekommen ist. Und dann kam die Lehrerin und hat gesagt, ja, es muss irgendwie mal geprüft werden und da müsste er mal zum Arzt gehen, und weil ich muss das hier irgendwie bewerten. Und du stehst dann da und denkst, na, was soll denn das jetzt? Musst aber auch irgendwie reagieren. Bist sozusagen in Zugzwang. Und dann waren wir halt bei einem Arzt und dann bei noch einem Arzt und bei noch einem Arzt und die Atteste wurden immer mehr. Und da standen dann Dinge drin wie atypischer Autismus und ADS und LRS und du stehst da. Also mir ging das so und ich habe gedacht, was soll denn das jetzt? Was machst du denn jetzt damit? Dann habe ich was gemacht, was wir Männer, glaube ich, ganz gerne machen. Ignorieren. Wir hatten es gestern, glaube ich, ganz kurz, dass wir, und dann kamen auch Geschwister und haben gesagt, wie geht's mit Marek? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn ich jetzt sage, dass dort ein Schein ist, wo das und das draufstehe, dann proklamiere ich das ja und dann, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt damit? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ist alles in Ordnung, dann wäre es ja geheuchelt. Und das war schwer. Und da hat mir Gott ein Wort gegeben oder mir eine Bibelstelle gezeigt von den Kundschaftern, der Josua und der Kaleb. Die sind wiedergekommen und die haben nicht gesagt, da in Kanaan ist alles in Butter, kein Problem, lasst uns reinziehen, es wird eitel Sonnenschein sein, sondern die haben gesagt, da sind Riesen, aber wir werden sie schlagen, wie wir unser Brot essen. Und das hat mir erstmal enorm geholfen, durch das Wort und durchs Gebet erstmal eine Richtung zu kriegen. Zu sagen, okay, hier gibt es eine Situation und damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Wie weiter? Und dann hat ein ganz lieber Bruder hat uns dann, wir haben zusammen gebetet, also haben zusammen den Herrn gesucht, haben gesagt, wir haben ja ein Problem, wir brauchen mal Gottes Offenbarung darüber, wie das dort weitergeht. Und dann war ein Wort, was wir dann als Ehepaar auch immer wieder bestätigt bekommen haben. Und ihr kennt bestimmt diese Bibelstelle, wo Jesus mit seinen Jüngern, die gehen so, ich glaube es war in Jericho, ist wurscht, die gingen irgendwo lang und da waren Blinder. Und die Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und ich glaube, das hat den, der das gehört hat, auch enorm verletzt. Weil macht sich dann schon Gedanken, boah, was, also war eine schwierige Geburt mit Nabelschnur um den Hals. Und dann denkst du so, was man halt so fühlt als Vater. Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern hieran soll Gottes Herrlichkeit offenbart werden. Da habe ich so gemerkt, ja, das ist es. Daran wird Gottes Herrlichkeit offenbar werden. Und das ist nicht so, dass der Engel des Herrn kam und mit einer Kohle mein Kind berührt hat und es war alles gut. Aber er hat Jesus von Herzen lieb und ich weiß, dass Gott sich daran verherrlichen wird und Gott hat Wege aufgemacht. Und das hat irgendwie unsere ganze Familie ergriffen. Also hat mich auch gelehrt, irgendwie Barmherzigkeit zu lernen. Ja, es war einfach, was ich damit sagen wollte, wir kriegen manchmal auch ein Wort als Schwert, das trennt langsam, Stück für Stück, weil es ein großer Brocken ist.
Vielen Dank für alle Zeugnisse und Beiträge und auch Bestätigungen, dass das Wort Gottes im Gebet Kraft hat. Und zuallererst das aufgeschriebene Wort Gottes. Diese prophetischen Worte, die sind richtig und die können auch manchmal eingebildet sein. Aber das, was wirklich Substanz hat, ist, wenn der Heilige Geist ein Wort Gottes zur Situation offenbart. Das hat, ist ein echtes Fundament. Ich freue mich über eure Geschichte, das ist cool. Und andere Geschichten sind wieder anders. Wir können nicht für alles versuchen, dass der Herr uns eine Anweisung gibt. Wir müssen ihn kennen und sein Wort kennen und dann entscheiden wir aufgrund dessen, was wir an Offenbarung von ihm haben. Aber wirklich, es ist gut bei euch zu sein. Und noch eine kurze Frage, vorhin unsere Gebetsrunden. Hat es ein bisschen Spaß gemacht oder war das eher langweilig? Und ich bitte um ehrliche Antworten. Hat Spaß gemacht bei euch? Bei euch, bei uns auch, ja? Bei wem noch? Ja? War es ein Stück erfrischend? Ja. Und das ist ein großes Anliegen. All die ganze Lehre haben wir ein Stück ausführlicher gemacht, um irgendwie was zu versuchen zu verdeutlichen. Aber es ist am Ende nicht kompliziert. Wir kommen einfach zusammen und suchen den Herrn und lassen ein paar Fehler weg. Und dann hat der Heilige Geist mehr Raum, so eine Gebetszeit interessant zu machen, sodass wir uns jedes Mal darauf freuen können. Ja, also, von uns aus, Amen.